diese Gelächter und antwortete schließlich: Mein Kind, Freiheit hat viele Seiten. Für einen Löwen, der so lebt, ist es sicher Freiheit, eines Tages in seinem natürlichen Lebensraum ausgebildet zu werden, ohne dass er 50 Meter Gegenstände warten. Für einen Gefängnisinsassen ist es Freiheit, nach abgesessenen Strafe wieder freigelassen zu werden. Und für manche Menschen ist Urlaub Freiheit.
Jetzt nicht. Okay. Ja, okay, jetzt ist besser. Ihr habt es trotzdem gehört, denke ich mal. Für manche ist Urlaub Freiheit. Lena dachte über die Worte der Oma nach. Und was ist Freiheit für dich? Die alte Frau lächelte. Für mich ist es Freiheit gewesen, als der Krieg zu Ende war. Und ich kein Blutvergießen mehr sehen musste. Für mich war dieser Augenblick Freiheit. Für mich wird es auch Freiheit sein, wenn ich zu deinem Opa in Gottes Paradies komme. Du siehst, die Facetten und Seiten der Freiheit können sich ganz für die Menschen ganz unterschiedlich sein. Und zwar in völlig anderen Richtungen. Ja, Freiheit. Was ist für dich Freiheit? Paulus schreibt über Freiheit. Freiheit in Christus. Wir sind, wie gesagt, bei Römer 8 angekommen. Wir haben jetzt Römer 1 bis 7 schon hinter uns. Und Paulus wird nicht müde, quasi über diese Freiheit zu reden in Christus. Er spricht davon, wie wir Menschen alle schuldig sind, ohne Ausnahme. Und ohne Ausnahme alle den Tod verdient hätten. Und er spricht darüber, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, um uns frei zu kaufen, damit wir eben wieder Zugang zu Gott haben. Und Paulus schreibt in diesem Kapitel immer wieder, dass es aus Gnade ist. Aus Gnade sind wir freigesprochen. Und Kapitel 8, wie könnte es anders sein, spricht Paulus wieder darüber und noch einmal darüber, weil es ihm so wichtig ist. Es ist ihm so wichtig zu sagen, das Gesetz kann dir nicht weiterhelfen. Das Gesetz bringt nur den Tod, weil wir es niemals einhalten können. Und dann kommt in Römer 8, ich finde gleich den ersten Vers relativ krass, oder den Anfang, das müssen wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt also gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Egal, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, egal, was du verbockt hast, egal, welche Sünden wir in unserem Leben haben, in Christus gibt es keine Verurteilung mehr dafür. Das ist auch so ein Stück weit die Zusammenfassung von Römer 1 bis 7. Jesus hat bezahlt und für uns gibt es keine Verurteilung mehr. Und Paulus betont auch in diesem Kapitel auch noch einmal die Gnade Gottes, durch die wir gerettet sind. Er betont, dass Jesus Christus am Kreuz dafür gestorben sind und dadurch wir frei sind. Und wir dürfen dieses Geschenk annehmen. Er wird es uns nicht auszwingen, aber er bietet es an und sagt, hier, du darfst es in Anspruch nehmen. Bei meiner letzten Predigt über Römer 5 habe ich das ja versucht aufzuzeichnen mit dieser Lebenslinie. An dem Ort, an dem Zeitpunkt, wo wir uns bekehren, an dem Zeitpunkt, wo wir uns für Gott entscheiden, geschieht Gericht. An dem Moment geschieht Freispruch. Irgendwann am Ende der Zeiten, sagt die Bibel, wird es ein Gericht geben. Und jeder von uns wird sich für seine Taten verantworten müssen. Aber als Person, die wir zu Jesus Christus gehören, die sich für ihn entschieden haben, müssen wir nicht zittern, reicht es fürs Paradies oder reicht es nicht. Nein, wir sind freigesprochen an dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden. Und das ist zu unterscheiden mit uns rechtfertigen für das, was wir getan haben. Aber unsere Rettung steht nicht in Frage. Wir werden nicht mehr verurteilt, steht hier. Paulus verwendet hier eine juristische Sprache und unterstreicht damit, dass Gott nicht irgendwie willkürlich handelt. Gott sagt nicht, ah ja, schon okay, lass uns vergessen, lass uns unter den Teppich kehren und dort ist gut versorgt. Wie ich schon gesagt habe, Römer 1 bis 7, oder also die Kapitel sprechen davon, wir sind schuldig. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und Gott sagt nicht, schon gut. Nein, er sagt, du bist schuldig, du musst sterben. Und gleichzeitig hat er die Lösung, dass er eben nicht so weit kommt, weil Jesus all das auf sich nimmt. Und diese Lösung, das alles geschieht nicht aus irgendeiner Laune heraus, heute so, morgen so. Nein, auf diese Aussage ist Verlass. Und das unterstreicht Paulus hier mit dieser juristischen Sprache. Als Christen, als Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, haben wir Heilsgewissheit. Wir haben Heilsgewissheit. Und da sind wir als Christen die Einzigen, die das wirklich so haben. Also im Islam zum Beispiel, da musst du ja deine guten Taten tun, die werden dann auf die Goldwaage gelegt, gegen die bösen Taten, es wird dann aufgewiegt und möglichst viele guten Taten müssen sein, damit die überwiegen, aber dann hat man immer noch keine Heilsgewissheit, weil es könnte sein, dass Allah gerade einen schlechten Tag erwischt beim Entscheiden, wo du hinkommst. Also die sind noch auf die gute Laune von Allah angewiesen. Und auch in anderen Religionen gibt es nie so richtig die Heilsgewissheit. Aber Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben diese Heilsgewissheit. Wir werden nicht mehr verurteilt. Jean-Jacques Rousseau hat einmal zum Thema Freiheit gesagt, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er alles tun kann, oder dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Also die Freiheit liegt nicht darin, alles tun zu dürfen, sondern die Freiheit ist dann, wenn wir auch Nein sagen dürfen zu etwas, was wir nicht wollen. Ich fand das ganz eine klasse Definition, weil es das auf den Punkt bringt. Weil alles tun zu können, alles machen zu können, alles kaufen zu können, ist meistens gar keine Freiheit. Und der Heilige Geist, wir haben heute Pfingsten, wir feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Dieser Heilige Geist führt in die Freiheit. Und diese Freiheit, in die der Heilige Geist uns führt, beinhaltet diese Entscheidung, treffen zu können, ich will es oder ich will es nicht. Ja, und Paulus schreibt über den Heiligen Geist. Und ein Punkt habe ich mal überschrieben mit, der Heilige Geist befreit die Verdammten. Wir verurteilen uns manchmal selber oder verdammen uns vielleicht sogar selber. Im Prinzip wollen wir alles richtig machen, wollen Gott ja gefallen mit unserem Leben. Und wieder einmal hat man es nicht geschafft. Wieder einmal ist man ins alte Muster eingefallen, tut was man eigentlich gar nicht tun will. Paulus selber sagt an anderer Stelle, was ich tun will, tue ich nicht, und was ich nicht will, das tue ich. Aber vielleicht sind nicht einmal nur wir selber, die uns verurteilen, sondern die anderen auch, oder andere Menschen, die sagen, ha, du willst Christ sein, schau mal dein Leben an. Wieder sind wir gescheitert. Aber wir sind nur Menschen, und Menschen machen nun mal Fehler. In all diese Versagen hinein ist Römer 8, finde ich, geht runter wie Öl. Es wird keine Verdammnis mehr geben in Christus Jesus, weil er das alles ans Kreuz mitgenommen hat. Er hat schon bezahlt dafür, für unsere Freiheit, für die Freisprechung. Der Geist Gottes befreit also die Verdammten oder die Verurteilten. Der Geist Gottes bringt Leben. Das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist bringt das Leben und die Freiheit. Es ist eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, Leben zu bringen, dort wo Sachen tot sind. Das sehen wir ja schon ganz am Anfang in der Bibel. Da steht, dass alles wüst und leer war. Tohu wahobu, oder so ähnlich. Es war wüst und leer und der Heilige Geist hat geschaffen. Er hat Leben geschaffen. Und der Heilige Geist ist auch derjenige, der in uns Leben erweckt und Leben schafft. Der Heilige Geist beschenkt die Bedürftigen. Oft bleiben wir bei diesem Punkt stehen, Befreiung. Uff, ich habe mein Ticket in den Himmel, alles ist gut. Ich weiß, wo ich hingehe und der Rest spielt nicht so eine große Rolle. Aber die Gnade Gottes geht tiefer als einfach nur, du kommst in den Himmel. Deine Liebe ist so groß, dass aus Knechte Kinder werden. Aus bedürftigen Menschen werden Erbe Gottes. Er nimmt uns in seine Familie auf. Oft stehen wir in Gefahr, uns über unser Tun zu identifizieren. Wenn ich viel für Gott tue, dann wird er glücklich sein darüber, dann wird er mich lieben, dann wird er mich toll finden. Aber unsere Identität in Gott, unsere Identität als Kind Gottes, die wir alle bekommen, das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Gott nimmt uns in seine Familie auf, nicht weil wir was geleistet haben, nicht weil wir was gut können, sondern weil er dich von ganzem Herzen liebt, weil er jeden von uns einfach liebt, so wie wir sind. Drum nimmt er uns auf in seine Familie und das ist unsere Identität. Aus dieser Identität als Kind Gottes werden wir wiederum motiviert sein und angetrieben sein, Dinge für Gott zu tun, weil wir ihm etwas zurückgeben wollen, weil wir ihn lieben und es uns treibt, was für ihn zu tun. Aber das, was wir tun, ist nicht unsere Identität, sondern das, was wir in Gott sind, nämlich Kinder Gottes. An dieser Stelle kannst du dich fragen, fühlst du dich eher als Kind Gottes oder als Knecht Gottes? Du darfst diese Identität, Kind Gottes zu sein, annehmen. Es ist ein Geschenk und es ist aus Gnade. Durch den Heiligen Geist müssen wir nicht länger Knecht sein. Und es ist nicht nur so eine Kopfsache, so eine Theorie, sondern es muss vom Kopf ins Herz rutschen, dass wir das wirklich auch so leben und nicht nur einfach wissen, sondern dass es in unserem Herz mehr und mehr Raum einnimmt. Der Geist Gottes befähigt auch die Unfähigen. Gottes Geist ist derjenige, der uns Gaben gibt. Jeder von euch hat mindestens eine Gabe, oft sind es auch mehrere Gaben. Und die Gaben sind ja zweckgebunden, nämlich zum Dienst. Man sagt ja auch Dienstgaben. Also wenn ich zum Beispiel die Gabe des Predigens habe, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich die habe, dann predige ich nicht für mich, damit ich hier toll dastehe am Sonntagmorgen, damit alle denken, oh, der kann gut predigen. Nein, es ist zum Dienst, das Wort Gottes weiterzugeben. Oder wenn jemand hilfsbereit ist, dann ist das zum den Menschen dienen und so weiter. Es gibt ganz viele Gaben, die dazu sind, dass wir einander dienen können, einander helfen können. Wenn einer alleine kann nie alles, aber alle zusammen können sehr viel. Gott braucht keine eierlegende Wollmilchsau. Also sprich, jemand, der alles kann. Gott hat die Gemeinschaft geschaffen, hat die Gemeinde geschaffen, damit wir uns ergänzen können. Und dazu gibt der Heilige Geist das, was wir brauchen. Der Heilige Geist bringt auch Hoffnung für die Schöpfung. Der Blick weitet sich hier vom Menschen in die ganze Schöpfung. Der Geist Gottes ist größer als unser Leben, er ist größer als unsere Gemeinde, weil der Geist Gottes sich in der ganzen Schöpfung, die ganze Schöpfung erfüllt. Paulus spricht von einem Seufzen, das Seufzen einer gebeutelten Schöpfung. Da drin enthalten sind vielleicht auch das Seufzen über ein Virus, der viel Leid und Streit gebracht hat. Ein Seufzen über Naturkatastrophen. Ich weiß nicht, wer es alles mitgekriegt hat. Norditalien ist ja ziemlich schlimme Überschwemmung gewesen. Bauern, die ihre ganzen Ernten schon los haben. Menschen sind gestorben. Ich glaube, dass da ein Seufzen drüber ist, über dieses Leid, das da geschieht, über dieses Elend. Das Seufzen über Dürre, die in Deutschland auch vorhanden ist, und so weiter. Aber ich glaube, dass Gottes Geist auch seufzt für uns, vor Gott, was Sachen anbelangt, die in der Gemeinde drin sind. Das Seufzen über eine Trennung im Streit zum Beispiel. Das Seufzen über Krankheiten und so weiter. Und dann kommt diese herausfordernde Aussage, dieses Leiden ist alles nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, die Gott für uns vorbereitet hat. Wenn man im Leiden drinsteckt, keine einfache Aussage. Und dennoch eine Aussage, die uns Hoffnung machen will und Hoffnung machen kann. Die Hoffnung, dass es einmal anders werden wird. Die Hoffnung darauf, dass wir einmal in dieser Herrlichkeit Gottes sein werden. Und diese Herrlichkeit wird vergüten für alles, was wir erlebt haben. Und mehr für ein Vielfaches davon. Dann kommt Römer 8, 28, ein Vers, der schon so toll klingt. Denn die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen oder zum Heil dienen. Es klingt so nach, ja, bei Gott ist alles gut, da wird alles zum Guten dienen. Aber was ist, wenn es eben nicht alles gut ist? Wenn schlimme Sachen uns widerfahren, wenn Schicksalsschläge da sind, muss ich dann Danke sagen dafür, muss ich Danke sagen, dass ich Parkinson habe, weil schließlich dient es mir ja zum Besten, wird hier ja gesagt, muss alles zum Besten dienen. Muss ich Danke sagen für Schicksalsschläge, weil schließlich muss es mir ja zum Besten dienen. Im Internet habe ich eine Predigt gefunden über Römer 8, 28, die war überschrieben mit Gott lieben und der Schlamassel beginnt. War ein bisschen provokativ formuliert. Ich kann mich erinnern an die Jugend, die inzwischen ausgeflogen ist aus dieser Gemeinde. Da war das absolute Lieblingslied Blessed be the name. Kennt es vielleicht? Und im Chorus singt man ja so lauthals, egal was du mir gibst, ja, was du mir gibst, ist schön. Egal was du mir nimmst, ich will mich entscheiden oder mein Herz entscheidet sich, Herr, dein Name sei erhöht. Und ich habe mich mal, oder ich habe auch mal ein Thema gemacht, wo ich die Jugendlichen gefragt habe, nachdem wir das Lied gesungen haben, ist wirklich egal, was er dir nimmt oder gibt. Ist egal, was Schlimmes geschieht und was bewegt dieses Schlimme oder diese Schicksalsschläge, was macht das mit deiner Gottesbeziehung? Ich finde ganz schön heftig, darüber nachzudenken. Wenn alles glatt läuft, wenn alles läuft wie am Schnürchen, dann ist es ziemlich einfach, Gott zu loben, weil es läuft ja alles gut und Gott schenkt alles. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, das ist auch so, dass Gott es schenkt. Aber dann ist es für uns ja einfach, ihn zu loben, ihn zu preisen. Aber es ist, wenn es eben Zeiten des Leidens sind oder der Not. Die meisten von euch wissen von der Fehlgeburt, die wir 2015 hatten, 20. Schwangerschaftsmonat. Und ich saß da im Kreissaal in Sigmaringen, steckte gerade so eigentlich im schlimmsten Ereignis meines Lebens oder unseres Lebens. Und Gott hat Humor. Also ich fand es damals nicht so lustig. Aber durch meinen Kopf ging dieser Römer 8,28. Denn die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Dankeschön, habe ich gedacht. Ich habe quasi mein gerade verstorbenes Kind auf dem Arm und Römer 8,28 kommt wieder. Denn die Gott lieben, wird allen Dingen zum Besten dienen. Ich habe damals die Situation nicht verstanden, aber war mal gespannt, was Gott damit bewirken will. Denn die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Paulus schreibt ja vorher im Römer 5, also drei Kapitel vorher, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Also da geht es mehr um Verfolgung oder so Sachen, aber ich denke, dass das auch allgemein auf Not zutrifft. Also wir danken Gott für unsere Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Paulus sagt also, wir danken auch für das Leiden. Aber dann sagt Paulus nicht, danke, dass wir verfolgt werden. Und es geht nicht darum zu sagen, Fehlgeburt, super, Dank dafür. Parkinson ist ja genial, das wollte ich schon immer haben. Oder Verlust eines geliebten Menschen, danke einmal dafür. Paulus ist kein Masochist oder ein gewaltverherrlichender Mensch gewesen. Es geht nicht darum, das Leiden an sich oder die Not an sich zu verherrlichen. Bei einer Fehlgeburt, das stelle ich jetzt einmal so in den Raum, macht einfach keinen Sinn. Grundsätzlich nicht. Es bleibt unverständlich. Aber es geht, glaube ich, vielmehr darum, in schweren Zeiten an Gott festzuhalten. Daran festzuhalten, dass Gott gut ist. Auch wenn das Leben gerade den Bach runterläuft, gefühlt. Und zu vertrauen, dass er es gut meint, auch dann, wenn es schwierig ist. Ich kann heute, ein paar Jahre später, mit Überzeugung mit Paulus einstimmen und sagen, Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Genau das sind meine Erfahrungen der letzten Jahre. Das, was ich erlebt habe, dass mein Glaube tiefer geworden ist, fester geworden ist, weiter geworden ist. Und dass diese Hoffnung aufs ewige Leben viel reeller geworden ist für mich. Eine Hoffnung, die in meinem Leben auch Auswirkungen hat. Und ich glaube auf das Leid, gibt es zwei mögliche Reaktionen, also zwei Hauptreaktionen. Entweder hadern wir und klagen Gott an, das ist ja auch okay, dass wir das tun, aber dann entscheidet sich, ob wir bitter werden und unter Umständen sogar unseren Glauben wegwerfen. Oder die zweite Möglichkeit, das ist zwar auch hadern und klagen, aber wir werden Gott das Vertrauen nicht entziehen. Und wir werden gestärkt aus der Situation herausgehen, wie Paulus es schreibt. Der Glaube gewinnt an Tiefe. Diese Worte, Römer 8, 28, die sind nicht einfach nur so dahergesagt. Es ist eine Verheißung von Gott, der mit seinem Sohn alles hingegeben hat, was ihm wertvoll war, was ihm wichtig war, um uns zu erlösen. Das Kostbarste überhaupt hat er ihm gegeben, seinen Sohn. Wieso sollte er uns dann tyrannisieren mit irgendwelchen komischen Sachen, wenn er schon seinen Sohn hingibt? Sollte er uns dann nicht alles geben mit ihm? Luther hat einem gesagt, oder man hat ihm zumindest in den Mund gelegt, aber ich denke, dass er gesagt hat, Gott kann aus dem Mist des Teufels Dünger machen. Gott kann aus dem Mist des Teufels Dünger machen. Und ich würde mal sagen, wenn ich in den Worten bleibe, Mist geschieht einfach in unserem Leben. Es laufen Dinge schief, werden Fehler gemacht, ob eigen verschuldet oder nicht. Mist passiert einfach. Wir leben in dieser gefallenen Welt, bis Jesus eines Tages wiederkommt und dann dem Ganzen ein Ende setzt. Aber in der Zeit kann doch Gott, macht Gott Dünger aus dem Mist des Teufels. Und dann kommt so das grande Finale von Römer 8, wo das nochmal unterstreicht. Unterstreicht, dass ein Gott, der liebt, der uns liebt, niemals das Schlechte für uns will, dass ein Gott, der uns liebt, eben Dünger aus dem Misch macht, das was Gutes draus wird. Die Sache an sich bleibt schlecht, aber es wird was Gutes draus. In Vers 31 schreibt Paulus, was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und die Frage ist rhetorisch, niemand kann gegen uns sein. Nichts kann uns von der Macht Gottes trennen. Egal wie tragisch oder egal wie schlimm oder egal wie groß, Gott ist immer noch größer. Der Herr der Herren, der König ist für uns. Das müssen wir uns wieder, immer wieder bewusst machen. Es ist nicht irgendjemand, der das sagt. Es ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und er ist an unserer Seite, egal was geschieht. Und wie gesagt, Paulus braucht diese Gerichtssprache. Und die Gerichtsverhandlung ist Gott, Gott ist der Richter. Wir sind die Angeklagten. Und der Teufel ist der Ankläger. Er ist sozusagen der Staatsanwalt, der uns hinter Gitter haben will. Und der Teufel kann lückenlos aufzählen, was wir alles schlecht gemacht haben, was alles unsere Fehler sind. Und die kann er uns da vor Gericht so richtig unter die Nase reiben. Und das Urteil dieser Gerichtsverhandlung ist eindeutig. Ewige Trennung und der Tod. Aber dann kommt noch Jesus ins Spiel. Jesus, der unser Verteidiger ist. Er liest die Anklageschrift, legt sie beiseite, vielleicht unter das Kreuz, und sagt, ich habe dafür bezahlt, ich habe dafür mein Blut vergossen und du bist frei. Du bist frei von all dem, was du selber verschuldet hast oder was du für Fehler gemacht hast. Und klar kann sich niemand auf eine Seite von jemandem stellen. Also Jesus stellt sich klar und deutlich auf unsere Seite. Und Paulus schreibt dann noch, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder irgendwelche Gewalten, weder Krebs noch Parkinson, weder Fehlgeburt noch ein Misserfolg kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, irgendwas auf dieser Welt, kann uns von Liebe trennen, die uns in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt ist. Also Gott begnadigt und spricht frei. Er ist an unserer Seite und niemand kann uns von dieser gigantischen Liebe Gottes trennen. Amen. Ich bete.